ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Der Mann, der den blutigen Terror in Paris wohl entscheidend mit vorbereitet hat, ist tot. Erschossen bei der gestrigen Razzia der französischen Spezialeinheiten in diesem Haus im Pariser Stadtteil Saint-Denis. Gesucht wurde Abdelhamid Abaoud schon kurz nach den Anschlägen, weil er schnell als einer der Hintermänner galt. Muss es nun beruhigen, dass er nicht mehr lebt, weil Geheimdienste und Polizei ihm auf die Spur kamen, einem Terroristen des sogenannten Islamischen Staates, der selbst dort als besonders brutal galt und wahrscheinlich schon mehrere Anschläge in Frankreich plante, die vereitelt wurden. Oder muss es vielmehr beunruhigen, dass französische Sicherheitsleute offenbar keine Ahnung hatten, wo sich Abaoud, den sie ja als äußerst gefährlich einstuften, aufhielt, bis sie einen Tipp bekamen. Isabel Chayani.
Am Tag 5 nach dem tiefschwarzen Freitag von Paris atmete die Republik einen Moment durch. Der französische Sicherheitsapparat legte einen Erfolg vor. Abdelhamid Abaoud, vermutlich Drahtzieher dieses tiefschwarzen Freitags, einer der meistgesuchten Islamisten Europas, ist tot. Abdelhamid Abaoud wurde mit europäischem und internationalem Haftbefehl gesucht, der von Belgien ausgestellt worden war. Dort war er in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Seit mehreren Monaten wussten die französischen Geheimdienste, dass er für mehrere Attentate gegen Frankreich verantwortlich war. In diesem Haus hatten sie ihn aufgespürt. Nach 7 Stunden Belagerung und Kampf wurde der Terrorist offenbar getötet. Er konnte anhand von Fingerabdrücken identifiziert werden. Ein Ermittlungserfolg? Abaoud stand zwar auf Fahndungslisten, bewegte sich aber trotzdem frei zwischen Syrien und Belgien und war auch in Deutschland.
Es ist bestätigt, dass er am 20. Januar 2014 vom Flughafen Köln-Bonn Richtung Istanbul in die Türkei also geflogen ist. Da wurde auch diese Bewegung eben festgehalten.
Wieso konnte dieser bestens bekannte Terrorist sich so frei bewegen? Ihre Strategie ist ein neuer Terrorismus, sozusagen Billigterrorismus. Einfach wiederholte Aktionen, die nicht viel kosten. Die Terroristen wählen ihre Ziele selbst aus, weil das am unkompliziertesten ist. Es ist sehr schwierig, jemanden zu überwachen, der kurz vor dem Attentat selbst noch nicht weiß, was sein Ziel ist. Auch an diesem Tag 5 nach dem tiefschwarzen Freitag eine fast geeinte Nationalversammlung. Der französische Premier Manuel Valls warnte wieder vor weiteren Attentaten. Er schloss sogar mögliche Angriffe mit chemischen und bakteriologischen Waffen nicht aus. Und beinahe geschlossen stimmten die Abgeordneten der Verlängerung und Verschärfung des Ausnahmezustands zu. Erst einmal für 3 Monate. Übersetzt bedeuten diese Gesetze: Jetzt sind Ausgangssperren möglich und Hausarrest für potenzielle Gefährder. Hier reicht ein ernsthafter Verdacht. Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, Versammlungsverbote, alles das geht jetzt. 88% der Franzosen finden das gut und fürchten nicht die Einschränkung ihrer bürgerlichen Rechte. Sie haben einfach Angst. Auch in Belgien heute wieder eine Razzia im Großraum Brüssel. Allein 7 Festnahmen von Menschen, die mit dem Selbstmordattentäter Bilal Hatfi in Verbindung gebracht werden. Das war einer der Terroristen, die sich vor dem Stadion in die Luft sprengten. Die Regierung hofft auf Erfolge. Tag 5 nach den Anschlägen von Paris. Der vermutete Drahtzieher ist tot, aber er war kein Einzeltäter. Frankreich lernt gerade, dass Menschen auch in ihrem Land Sprengstoffgürtel tragen und sich selbst und Unschuldige in die Luft jagen.
Ausnahmezustand und Rechtsstaat in Frankreich. Ein Kommentar von Ellen Iny vom Westdeutschen Rundfunk.
La France est en guerre. Frankreich ist im Krieg. Das sagt nicht nur Präsident Hollande, das sage auch ich. Wir Deutschen können gerne darüber diskutieren, ob die Verwendung solcher Begriffe angemessen oder sinnvoll ist. Aber aus Sicht der Franzosen gibt es gar keine andere Möglichkeit. Nur 10 Monate nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und auf den Cochon-Supermarkt sind die Franzosen wieder Ziel eines barbarischen Angriffs geworden. Grausamer, besser geplant und unberechenbarer, als wir es uns je hätten vorstellen können. Frankreich reagiert deshalb mit aller Härte. Ja, es klingt auf den ersten Blick schlimm, was die Nationalversammlung heute fast einstimmig beschlossen hat. 3 Monate lang Ausnahmezustand. Das heißt, 3 Monate lang dürfen die Behörden Ausgangssperren und Versammlungsverbote verhängen, Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss durchführen und Menschen unter Hausarrest stellen, die als gefährlich eingestuft werden. Gerade für deutsche Ohren mag das so klingen, als wolle Frankreich jetzt den Polizeistaat einführen. Zumal das Gesetz, das all dies ermöglicht, auch noch aus einer finsteren Zeit der französischen Geschichte stammt, aus der Zeit des Algerienkriegs. Aber darum geht es Präsident Hollande ja gerade. Er will dieses alte Gesetz ablösen und den Ausnahmezustand in der Verfassung verankern, damit die Exekutive leichter Befugnisse verliehen bekommen kann, um auf Terroranschläge reagieren zu können, aber eben in einem konstitutionellen Rahmen für eine auf Dauer angelegte Bedrohung. Wir werden sehen, wie einschneidend und weitreichend diese Verfassungsänderung letztendlich sein wird. Aber aus meiner Sicht hat Präsident Hollande im Moment gar keine andere Wahl, als so zu handeln, wie er das tut. Und ich bin überzeugt davon, Frankreich bleibt ein Rechtsstaat, auch in Zeiten des Kriegs.
Ziel der Terroristen ist, Angst zu schüren und schon dadurch Macht auszuüben. Und wenn wir die Bilder eines blutigen Attentats nicht mehr aus den Köpfen kriegen, dann haben sie schon viel erreicht. Charlotte Gnendiger hat mit Schülern der Rosemar-Grundschule und der Europaschule in Köln über ihre Angst gesprochen.
Am Freitag habe ich auch das Fußballspiel geguckt und habe auch in der ersten Halbzeit habe ich die zwei lauten Knalle gehört.
Dann haben die in der zweiten Halbzeit halt gesagt, dass jemand in ein Restaurant reingekommen ist und hat darum geballert. Und hat ungefähr erstmal 4 Leute getötet und dann haben die immer mehr gesagt. Dann wurden immer mehr getötet und so und das haben die immer mehr gesagt.
Wir wohnen über einem Café, dass da jetzt jemand reinstürmt und um sich schießt, da hatte ich am meisten Angst vor.
Also ich habe gedacht, dass ich irgendwie jetzt auch in Gefahr bin, dass die jetzt auch in unser Haus eindringen. Und dann hatte ich auch einen Albtraum, dass unser Haus von den Leuten angegriffen wird.
Meine Eltern haben mir gesagt, dass in Deutschland zwar auch Anhänger von der IS sind, aber dass sie nicht nach Deutschland, also in unseren Stadtteil kommen.
Wir hören den Kindern vor allen Dingen genau zu. Wir lassen sie ausreden, weil sie können auch ihre Ängste deutlich formulieren. Und dann versuchen wir da im Einzelnen drauf einzugehen. Natürlich beschwichtigen wir nicht und sagen, das kann hier nicht passieren. Aber wir sagen schon, hier ist ein geschützter Raum und die Polizei beschützt uns.
Es kommt von den Schülern sehr stark. Also durch alle Klassenverbände, durch alle Jahrgangsstufen ist der Wunsch spürbar, dass die Schüler darüber reden möchten.
Ich habe schon extrem Angst. Besonders, ich wohne halt direkt in der Innenstadt. Und ich habe so bei den kleinsten Polizeigeräuschen irgendwie entwickle ich schon Panik.
Dass diese Attentäter so jung waren, hat mich auch sehr erschüttert, da ich zum Beispiel als junger Mensch auch eigentlich Freude am Leben habe und ich nicht verstehen kann, wie man sowas in einem so jungen Alter generell sowas tun kann.
Und ich weiß echt nicht, was sie denen erzählt haben, was sie denen gesagt haben, was sie dafür bekommen oder wofür sie das tun und dass sie dann auch gesagt haben, okay, wir machen das und ich verstehe das einfach nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
Um den sogenannten Islamischen Staat zu bekämpfen, hat nach Russland nun auch Frankreich einen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vorgelegt. Die Nachricht mit Linda Zavakis.
Wegen der Anschläge von Paris fordert die französische Regierung in ihrem Resolutionstext die Mitgliedstaaten auf, ihre Antiterroranstrengungen zu koordinieren und verstärkt gegen die IS-Extremisten vorzugehen. Nach Einschätzung von Beobachtern könnte noch in den nächsten Tagen über den Vorschlag abgestimmt werden. Zuvor hatte auch Russland einen eigenen Entwurf vorgestellt und ebenfalls zur gemeinsamen Bekämpfung des IS aufgerufen. Moskau verlangt aber weiter eine Einbeziehung des syrischen Machthabers Assad, was die US-Regierung ablehnt. Unter dem Eindruck der Anschläge von Paris haben die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC mehr internationale Zusammenarbeit und Solidarität gefordert. In der Abschlusserklärung ihres Gipfels in Manila heißt es, die APEC werde nicht zulassen, dass der Terrorismus die Grundwerte der freien Volkswirtschaften bedrohe. Vor dem Tagungsgebäude demonstrierten etwa 1000 Menschen gegen die Ausweitung des Freihandels, das eigentliche Hauptthema der Konferenz. Bei Anschlägen radikaler Palästinenser in Tel Aviv und im Westjordanland sind 5 Menschen getötet worden. In Tel Aviv erstach ein Angreifer 2 Israelis. Nahe Bethlehem im Westjordanland starben bei einer Attacke 3 Menschen, unter ihnen ein US-Tourist. Als Auslöser der seit Oktober anhaltenden Gewaltwelle gilt ein Streit über Besuchs- und Gebetsrechte auf dem Tempelberg in Jerusalem.
Der Terror erreicht jetzt auch die Mittelmeermetropole Tel Aviv. In einem Geschäftszentrum tötet ein Palästinenser heute Mittag zwei Israelis. Im Vorraum einer kleinen Synagoge, nach Augenzeugenberichten, mit einem Messer. Der Attentäter hatte gerade seine Arbeitserlaubnis für Israel bekommen und in einem Restaurant in der Nähe gearbeitet. Und auch wenn der Attentäter wie hier meist schnell überwältigt wird, ein Schutz gegen Attacken dieser Art gibt es kaum. Immer brutaler, immer wahlloser werden die Angriffe der sogenannten einsamen Wölfe. Am späten Nachmittag überwältigen israelische Sicherheitskräfte einen Palästinenser in der Nähe einer Siedlung zwischen Hebron und Bethlehem. Mit einer Maschinenpistole schoss er vorher an einer Straßenkreuzung auf Israelis und fuhr dann mit seinem Auto in eine Gruppe Fußgänger. Drei Personen werden dabei getötet, darunter auch ein US-Amerikaner. 5 Tote an einem Tag, der vorläufige Höhepunkt der seit Anfang Oktober andauernden Gewaltwelle. 17 Israelis wurden seitdem Opfer von Terrorattacken und rund 80 Palästinenser, die meisten von ihnen Angreifer, sind von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden. Viele befürchten, dass die Anschlagsserie weitergehen könnte.
Die Flüchtlingskrise hat das Treffen von Kanzlerin Merkel mit ihrem österreichischen Amtskollegen Faymann in Berlin bestimmt. Beide forderten eine rasche Umsetzung der EU-Beschlüsse. Die sogenannten Hotspots in Italien und Griechenland müssten so schnell wie möglich einsatzbereit sein. Fast alle der etwa 758.000 Flüchtlinge, die von Jahresbeginn bis Oktober nach Deutschland kamen, reisten über Österreich ein.
Grenzübergang Wegscheid zwischen Österreich und Deutschland. 3.300 Flüchtlinge hat die Bundespolizei allein heute in Bayern gezählt. Seit Anfang des Monats kamen 70.000. Die Bundeskanzlerin drängt auf schnelle Maßnahmen an der EU-Außengrenze.
Die Hotspots müssen in Italien und in Griechenland schnell entstehen, zeitgerecht entstehen. Und zwar nicht nur als Registrierungszentren, sondern als Verteilungszentren für eine faire Verteilung in Europa. Und als Möglichkeit auch die, die keinen Anspruch auf Asyl haben, wieder in ihre Heimatländer zurückzuführen.
In Deutschland sollen die Asylverfahren beschleunigt werden. Ein Gesetzentwurf des Innenministeriums sieht ein Schnellverfahren vor. Wer aus einem sicheren Land kommt, soll schneller abgeschoben werden. Deshalb werden Asylbewerber ohne Bleibeaussicht in besonderen Einrichtungen untergebracht.
Es geht ganz offensichtlich um Drangsalierung, es geht um schwierigere Verfahren, es geht um Schnellverfahren. Ich sehe nicht, dass man an jeder Stelle damit das, was rechtsstaatlich notwendig ist, auch einhält.
Auch der SPD geht der Gesetzentwurf zu weit. Zurzeit wird zwischen Justiz und Innenministerium verhandelt. Der Plan, minderjährigen Flüchtlingen den Nachzug ihrer Familien zu untersagen, ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bereits vom Tisch. Am Sonntag will das Kabinett das Asylgesetz beschließen. Schon am Montag soll es den Bundestagsfraktionen zugeleitet werden.
Sind unter denen, die hier in Deutschland um Asyl bitten, Menschen, die Verbrechen begangen haben? Kämpfer und Soldaten, die im syrischen Krieg gefoltert und dann getötet haben, egal für wen sie ins Gefecht gezogen sind? Oder gar Terroristen, die auf den Flüchtlingswegen nach Europa kommen, um hier weiter zu morden? Die Flucht als Tarnung und Taktik, um nicht aufzufallen. Die allermeisten Flüchtlinge haben damit überhaupt nichts zu tun, bestätigte auch der BKA-Präsident Holger Münch gestern hier in den Tagesthemen. Aber es gibt diesen Verdacht. Gegenwärtig werde in 16 Fällen wegen Terrorismusverdachts ermittelt. Christine Joachim und Martin Polanski berichten über eine Facebook-Seite, auf der vor allem Syrer nach Peinigern und Terroristen suchen.
Firas al-Shatter recherchiert viel im Internet. Seit gut 2 Jahren ist er als Flüchtling anerkannt. Syrische Polizisten und Soldaten hatten ihn in seiner Heimat misshandelt und gefoltert, sagt er. Firas ist überzeugt, viele frühere Armeeangehörige haben sich ebenfalls auf den Weg gemacht nach Deutschland.
Diesen Person zum Beispiel habe ich in seiner Facebook-Seite gefunden. Und dass es er so gepostet hat, ich bin jetzt in Bremen. Man sieht ihn überall mit den Waffen. Das ist dann klar, dass er schon gekämpft hat.
Auf speziellen Facebook-Seiten gleichen Firas und andere User Fotos ab von vermeintlichen Kämpfern oder Kriegsverbrechern, heute in Zivil.
Die sind der Grund, warum ich und viele andere geflüchtet sind.
In 5 Fällen war Firas schon bei der Polizei, sagt er. Echte Beweise fehlen ihm freilich. Trotzdem, die Internetsuche wirft ein Schlaglicht auf die Lücken der offiziellen Identitätsprüfung von Asylbewerbern. Da gilt für Syrer das beschleunigte Verfahren. Foto, Fingerabdrücke und die Selbstauskunft. Per Fragebogen sollen Antragsteller ankreuzen, sind oder waren sie Angehörige der syrischen Armee, von Sicherheitsbehörden oder Polizei? Wer Nein ankreuzt, dem wird meist geglaubt. Die Mitarbeiter des zuständigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge kritisierten das Verfahren kürzlich in einem offenen Brief. Das Amt verzichte praktisch auf eine Identitätsprüfung. Der Wegfall der Identitätsprüfung erleichtert zudem auch das Einsickern von Kämpfern der Terrormiliz IS nach Mitteleuropa und stellt ein erhöhtes Gefährdungspotenzial dar.
Die Gesellschaft soll sich entscheiden, will ich schnelle Lösungen oder will ich relativ sichere Lösungen? Beides in Einklang zu bringen, ist eine Kunst, die nicht jedem gelingt.
Weiteres Problem: Hunderttausende Flüchtlinge haben noch gar keinen Asylantrag gestellt. Über deren persönlichen Hintergrund wissen die Behörden fast nichts. Das öffnet die Tür für Spekulationen, etwa im Internet, ob berechtigt oder nicht. Firas al-Shatter findet deshalb, die Behörden müssen genauer prüfen.
Wenn ich einen Sohn habe und mein Sohn wird es getötet und der Person, der meinen Sohn getötet hat, jetzt in Deutschland, das ist unfair.
Firas will weiter recherchieren, auch wenn er dafür nur das Internet hat. So lange, bis die Behörden intensiver prüfen.
Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten. Griechenland hat den Weg freigemacht für die nächste Hilfstranche der internationalen Geldgeber in Höhe von 12 Milliarden Euro. Noch einmal Linda Zerwachs.
Das griechische Parlament stimmte am Abend mit knapper Mehrheit für ein weiteres Sparprogramm. Die Reformen sehen unter anderem vor, dass Schuldner, die ihre Kredite nicht bedienen, künftig auch ihre Immobilien verlieren können. Ausgenommen von der Regelung sind sozial Schwächere. Außerdem werden die Steuern für griechischen Wein und Glücksspiele erhöht. Nach dem Abgasskandal wächst der Druck auf den VW-Konzern. Bis morgen muss Volkswagen den US-Umweltbehörden ein Rückrufkonzept für rund 500.000 manipulierte Dieselfahrzeuge vorlegen. Sollten die Pläne nicht überzeugen, könnten harte Strafen verhängt werden, so die kalifornische Behördenchefin Nichols. Unterdessen kündigte eine Anwaltskanzlei in Australien eine Sammelklage in Millionenhöhe gegen VW an. Für jeden der rund 90.000 getäuschten Autofahrer fordert sie eine Entschädigung von knapp 7.000 Euro. In den verschiedenen Tarifkonflikten bei der Lufthansa will die Fluggesellschaft jetzt alle drei Gewerkschaften an einen Tisch holen. Die Pilotenvereinigung Cockpit, die Flugbegleiterorganisation UFO und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi seien für den 2. Dezember eingeladen worden, teilte der Konzern mit. Mehr dazu jetzt von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Die Lufthansa geht in die Offensive und will die Streiks ihrer Angestellten beenden. Ob Bodenpersonal, Flugbegleiter oder Piloten. Mit allen drei Gruppen liegt die Lufthansa im Streit und immer geht es um das Geld. Vor allem um das für die Betriebsrenten. Wenn auch nicht klar ist, ob das eine erfreuliche Begegnung wird, ist es doch gut, dass man überhaupt wieder miteinander reden möchte. Nicht nur Kunden, auch Anleger sehen die Maschinen der Lufthansa lieber in der Luft fliegen als auf dem Boden stehen und honorieren daher den Konzernvorschlag eines Gespräches. Das beflügelt die Aktie der Lufthansa heute. Das Plus von 3,8% reicht zum zweiten Platz im DAX. Seit Jahresbeginn hat die Lufthansa-Aktie allerdings 1% verloren. Denn mit Konkurrenz, Ärger im Unternehmen und Umbau desselben hat die Lufthansa genug Probleme. Zugute kommt Deutschlands größter Fluggesellschaft dabei, dass wenigstens die Kosten für Flugbenzin seit geraumer Zeit wirklich günstig sind. Und nun versucht die Lufthansa zusätzlich den Streit mit ihren Mitarbeitern zu lösen.
Die Börsendaten. Der Aktienindex DAX schloss im Plus mit 11.085 Punkten. In New York ging der Dow Jones so gut wie unverändert mit 17.733 Punkten aus dem Handel.
Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Das war die Zeit, als ganz Deutschland wusste, wer Xavier Naidoo ist. Sein Weg führte den Sänger über einige weitere Hits nun direkt zum Eurovision Song Contest 2016. Naidoo wird im nächsten Jahr in Stockholm antreten. Nur über das Lied können die Zuschauer in der ARD noch abstimmen. Dass Xavier Naidoo singen kann, das steht fest. Schwieriger wird es schon, nicht über das, was er mal gesagt hat, zu stolpern. als er Deutschland mal als ein immer noch besetztes Land beschrieb. Marcel Müller über musikalische Wege und sprachliche Sackgassen.
Seine Stimme macht ihn einzigartig, zumindest für seine Fans. Xavier Naidoo, einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands. Die andere Seite des Xavier Naidoo, Auftritt 2014. Er spricht vor den sogenannten Reichsbürgern, eine Bewegung, die der deutschen Verfassung jede Legitimation abspricht. Naidoo zweifelt an den Anschlägen vom 11. September.
Wer das als Wahrheit hingenommen hat, was darüber erzählt wurde, der hat den Schleier vor den Augen, ganz einfach.
Verschwörungstheorien. Auch zur Frage, wie frei Deutschland ist, hat Naidoo eine klare Haltung.
Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land. Und
nicht. Die Aussage, dass Deutschland nicht frei ist und noch immer besetzt ist, ist sehr beliebt unter Verschwörungstheoretikern und sehr beliebt unter Rechtsextremen. Und dahinter steckt eine fundamentale Systemkritik, die Demokratie verachtet.
Zu den Vorwürfen nimmt Naidoo heute noch einmal schriftlich Stellung. Mir widerstrebt, mich jetzt bekennerhaft für etwas zu rechtfertigen, was ich nicht bin und was ich schon mehrfach erläutert habe. Ich habe auch immer betont, dass ich die Auffassung der sogenannten Reichsbürger nicht teile, von denen ich mich auch öffentlich deutlich distanziert habe. Mit meinem ganzen Wesen stehe ich für ein weltoffenes und gastfreundliches Deutschland. Doch auch einige seiner Texte sind umstritten, gelten als homophob, so wie dieser gemeinsam gesungen mit dem Rapper Kool Savage.
Weil jeder Mensch doch auf seiner ist.
In einigen seiner Textzeilen fühle ich mich persönlich angegriffen. Ich ärgere mich darüber. Das geht anderen Schwulen und Lesben genauso. Und ich bin der Meinung, so ein Mensch kann nicht für Deutschland antreten.
ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber hält Naidoo für die richtige Wahl.
Er hat sich für Flüchtlinge engagiert, hat eine eigene Stiftung in Mannheim. Xavier Naidoo ist jemand, der immer gezeigt hat, wo sein Herz schlägt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat Xavier Naidoo auch Äußerungen getan, die mindestens missverständlich sind.
In den sozialen Netzwerken sorgt die Nominierung für Ärger. Naidoo sei kein würdiger Stellvertreter Deutschlands beim ESC, so der Tenor. Scharfe Kritik an der ARD. Die ersten Online-Petitionen gegen die Nominierung von Naidoo haben bereits tausende Unterstützer.
So, und nun noch schnell der Blick zu Sven Plüger, der verrät, wer beim Wettercontest für morgen gewonnen hat.
Ja, das tut er, Karin. Und das ist klar, dann die Kälte, die wird sich durchsetzen. Noch nicht morgen so richtig, nur ein bisschen, aber dann vor allen Dingen ab dem Wochenende. Und es gibt ein paar Wetterelemente, die sind wirklich ziemlich entscheidend. Und da ist viel los in der Atmosphäre. Es gibt einerseits den Sturm, der sich jetzt mehr und mehr in den Süden Deutschlands verlagert. Dann das nächste Thema, das ist der Starkregen. Auch der mehr und mehr unterwegs in den Süden Deutschlands. Und dann haben wir noch was, die Glätte, die dann anschließend kommt, wenn die kalte Luft da ist. Also nochmal, turbulente Atmosphäre, deswegen gleich der Einstieg ins Thema. Wir gucken auf den Ist-Zustand, der jetzt allerdings schon weitergelaufen ist. Und da sahen Sie eben noch, dass es den stärksten Regen über Sachsen gibt. Und ich hoffe, dass das Ganze nochmal laufen kann. Dann können wir das nämlich nochmal sehr schön zeigen, was zu sehen ist. Nämlich, dass dieses Starkregengebiet, Sie sahen das gerade, stark und dickblau eingefärbt unterwegs ist in den Süden Deutschlands. Und da ist es, hier ist es nochmal, danke an meine Regie, ganz hervorragend. Hier sieht man es nochmal ganz massiv, eine sogenannte Welle unterwegs nach Süden. Und da können dann bis morgen Abend im Schwarzwald teilweise auch mal 100 Liter auf den Quadratmeter an Regenwasser zustande kommen. Kleine Bäche und Flüsse können örtlich über die Ufer treten. Also da ist eine Menge los. Und dann gibt es eben noch das Sturmfeld. Wir gucken in die Nacht hinein. Der Regen im Süden einerseits, ganz im Norden einzelne Schauer, vielleicht sogar mal ein Gewitter. Der Sturm, Orkanböen in den Bergen auf der einen Seite in der Südhälfte. Und auch im Flachland kann es mal raufgehen bis 80, 90 Kilometer pro Stunde. Temperaturen im Moment in Weil am Rhein 18 Grad. Das wäre selbst für Sommer ziemlich weit oben. Morgen früh dann hier 15, weiter im Norden 7 oder 8 Grad. Das heißt, da ist die kalte Luft noch nicht da. Dann morgen Vormittag, ganz im Norden Schauer, dann eine freundlichere Phase, im Süden der Starkregen. Nachmittags geht es weiter mit dem Regen in den Mittelgebirgen, sinkende Schneefallgrenze auf 400, 500 Meter. Drüber winterliche Verhältnisse sind wir fahrerisch auch noch gar nicht dran gewöhnt. Hier nur 0 bis 5 Grad, im Südwesten bis 17, für die meisten im Norden 8 bis 10. Der Wind im Süden ist noch der stärkste Sturm mit den örtlichen Orkanböen, sonst ist er schwächer. Die Aussichten, kaltes Wochenende, wechselhaft mit Schneeregen und Graupelschauern und dann eben der Glätte. Also Jetzt, Karin, kommt erstmal ein turbulenter Freitag.
Und dann der Winter. Vielen Dank, Sven Plöger. Und wir verabschieden uns für heute. Jetzt gleich folgt ein Weltspiegel extra über die Täter von Paris und die Frage, warum die Geheimdienste offenbar lange so ahnungslos waren. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich heute um 0:15 Uhr und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da. Bis dahin.